Liebe Gemeinde, was habe ich mich gefreut auf diesen Abend. Mein erstes Weihnachtsfest am Berliner Dom. Musik, die die Seele erreicht. Ach, was erreicht. Beflügelt, erhebt. All die vertrauten Symbole und Zeichen für mich an neuem Ort mit neuen Akzenten. Für Sie vielleicht liebgewordene Tradition über viele Jahre schon. Die Lieder, der Baum, die Krippe und natürlich vor allem die Geschichte. Fast so alt wie das Christentum selbst und doch alle Jahre neu. Heimat in einer Stadt, die ihre Fremde mir gegenüber immer mehr verliert und zur Heimat zu werden beginnt. Was hab ich mich gefreut? Ich vermute, vielen von Ihnen ging es ähnlich. Es wurde ja auch Zeit für Weihnachten. Zeit nach einem Jahr, das nicht einfach war. Nach Jahren, die nicht einfach waren. Der Berliner Kurier titelt heute "Einfach mal feiern, Berlin". Und die Bild am Sonntag "Heute nur gute Nachrichten". Ich gestehe, ich bin kein regelmäßiger Leser dieser Blätter, aber der Boulevard hat ja doch sein Ohr oft nahe an den gesellschaftlichen Befindlichkeiten. Und die befinden sich ja gerade, wir spüren das alle miteinander, in ziemlichem Aufruhr. Vielleicht denken Sie jetzt, ach bitte, verschonen Sie uns wenigstens heute Abend von Schlagzeilen, die wir auch woanders lesen und hören und sehen müssen, von Klimawandel, Krieg, Inflation, Hunger, Armut, Leid und Verzweiflung. Bitte heute Abend nichts. Und auch nichts von Haushaltskrise, Wahlwiederholung, Heizungsgesetz. Bitte wenigstens heute Abend vertraute Klänge, heimatliche Texte, friedvolle Stimmung. Vielleicht wünschen Sie sich das. Also gut, Deal. Heute nur gute Nachrichten. Das muss ja auch so sein am Weihnachtsabend. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Gleich nachher in den Stuben und Häusern, da werden auch wir wieder warten auf den Widerschein der allerersten Weihnachtsfreude, auf freudestrahlende Kinderaugen. Keine Weihnachtspredigt, in der nicht das Wort freudestrahlende Kinderaugen vorkommt. Wir warten auf die Freude, wenn die Geschenke ausgepackt werden, unterm Baum mit Kugeln und Lichtern, ob der nun zur Leitkultur gehört oder nicht. Am hellsten strahlt die Freude, finde ich jedenfalls, wenn ich sie tatsächlich in den Gesichtern von Kindern beobachten kann, die sich freuen und ich mich an deren Freude. Manchmal geht das ja auch schief. Schon beim In-die-Hand-Nehmen des Päckchens sehe ich dann, oh, sie hat auf etwas ganz anderes gewartet. Das große, weiche Päckchen deutet eher auf Kleidungsstücke hin. Das neue Handy wäre in einem festen, kleinen Paket. Sie muss sich dann Mühe geben, ihre Enttäuschung nicht allzu sehr zu zeigen. Und ob Mutter sich über die neue Bratpfanne freut, selbst wenn es eine gusseiserne ist. Schnell noch besorgt habe ich sie gestern, weil ich ja nicht gut ohne Geschenk bei ihr auftauchen kann. Danke, sagt sie dann vielleicht beim Auspacken. Danke. Und ich würde gerne sagen, jetzt freu dich halt ein bisschen. Ein unmöglicher Satz. Freude kann man nicht befehlen, so wie Augustus eine Volkszählung befehlen konnte. Zur Freude braucht man einen Grund. Wir wissen es im Grunde ja alle. Wir haben sie längst durchschaut, diese Illusion, als wäre Weihnachtsfreude irgendwie automatisierbar. Als würde sie sich auf Weihnachtsmärkten kaufen lassen. Wir haben den Irrtum längst durchschaut, als käme das Lebensglück mit den Paketen der Versandhändler Freihaus. Und wir kennen die Werbelüge zur Genüge, wir würden umso glücklicher, je mehr wir verbrauchen. Wir wissen auch um die Nutzlosigkeit einer solchen Aufforderung, einfach mal feiern, ja wie denn, wenn draußen so viel ist, was einem den Spaß verderben will. Das wissen wir doch alles. Wir haben es auch schon viele Male gehört in der Weihnachtsgeschichte von dieser Freude, die da verkündet wird. Übrigens, wenn Engel Freude verkünden, dann ist das anders, als wenn Domprediger das machen. Wenn Engel von Freude sprechen, dann stellt die sich ein, verlässlich. Aber mir ist an dieser alten Geschichte noch nie eines so deutlich geworden wie in diesem Jahr. Lukas hätte ja auch so erzählen können. Da gab es eine Teenager-Schwangerschaft irgendwo in einer kleinen Stadt in Nordisrael. Vaterschaft unklar. Der Verlobte ist drauf und dran, sich aus dem Staub zu machen, bleibt dann doch glücklicherweise. Das Paar wird gezwungen, seine Heimatstadt zu verlassen, in die Wirren der Volkszählungsströme einzutauchen. Gefährliche Reisen damals. Eine Geburt am fremden Ort, in unmöglichen hygienischen Verhältnissen. Der erste Schrei des Neugeborenen klingt in die Nacht, sehnlich erwartet, aber statt heißen Wassers ist da nur Stroh zum Abreiben des Neugeborenen. Die Mutter schläft erschöpft und verschwitzt neben stinkendem Vieh. Zwielichtige Gestalten schauen vorbei, bringen Käse, der nicht weniger stinkt. Und dann sagen sie, sie hätten Engel gesehen. So hätte Lukas auch erzählen können, tut er aber nicht. Auch wenn diese Realismen natürlich überall durchscheinen durch seine Geschichte. So erzählt er doch etwas anderes. Warum nur? Warum fädelt Lukas die Geburt Jesu in die ganz große Weltgeschichte ein? Der Imperator Caesar Augustus kommt in seiner Geschichte vor. Größer geht's nicht. Aber Gott wird nicht im Palast in Rom geboren. Und sein Statthalter in Judäa, Quirinius, kommt drin vor. Aber Gott wird nicht in Jerusalem, der heiligen Stadt, zur Welt kommen. Und warum lässt Lukas Myriaden von Engeln auftreten, in der Bethlehemer Nacht singend, Gott die Ehre gebend über diesen merkwürdigen, ja problematischen Umständen der Geburt dieses einen Kindes, die sich als Geburt ja gar nicht so sehr entscheidet von so vielen anderen problematischen Geburten unter widrigsten Umständen in dieser Welt bis auf den heutigen Tag? Lukas erzählt so, weil diese Geburt einen Unterschied macht. Er erzählt so, als wolle er sagen, heute nur gute Nachrichten. Die Geburt Jesu setzt diesen Unterschied. Sie setzt einen Unterschied zwischen davor und danach. Sie unterscheidet die Zeiten. Und in die Mitte der Zeit, in alle Not, in alle Dunkelheit und in alle Kälte der Welt wird der Retter geboren. In euren Ratlosigkeit, wie es denn weitergehen soll im nächsten Jahr, legt Gott den Keim eines neuen Anfangs. Ach, das ist noch viel zu schwach formuliert. In eure Heimatlosigkeit kommt Gott selbst hinein und taucht ein in diese fremdgewordene Welt und taucht diese fremdgewordene Welt in himmlischen Heimatglanz. Euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr, in der Krippe? Welche Kraft diese Erzählung vom kommenden Gott bis heute hat. Selbst im gottlosen Berlin kommt an Heiligabend das öffentliche Leben praktisch zum Erliegen. Und auch die, die gar nicht an einen kommenden Gott glauben können, schicken, glaubt man einigen Christmas-Pop-Liedern, ihre Gebete dann eben zu Santa Claus. Selbst der warme Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt ist noch ein ganz entfernter Abglanz der Wärme, die in der Kälte der heiligen Nacht vom Stall in Bethlehem ausging. Geradezu renitent behauptet dieses schwache, schutzbedürftige und gefährdete Kind seinen Zauber, seine Faszination, seine Größe. Und alles, worum wir es umgeben, die Lichter am Baum, die verpackte Liebe in den Geschenken, die Lieder, die wir singen und die Geschichten, die wir erzählen, die Spiele, die wir spielen und ja, auch die Bereitschaft, die wir aufbringen, uns Jahr für Jahr unseren familiären Widrigkeiten auszusetzen. All das macht doch nur groß, was Lukas einmal und für alle Zeiten erzählt hat. Da ist am Rande der Welt, unbemerkt von den Journalisten und vom Militär und von den Banken und von allem, was groß zu sein beansprucht in dieser Welt, Gott selbst geboren. Und das, ihr Lieben, ist doch das beste Weihnachtsgeschenk von allen. Ach, was sage ich? Es ist das größte Geschenk, das überhaupt möglich ist. Gott geht in die Fremde, zu uns, in unsere unübersichtlich gewordene Welt, die zurzeit so vielen Angst macht. Aber wenn Gott auftaucht, dann verliert das Fremde seine Bedrohlichkeit. Eine Welt, in die Gott eingeht, kann ja nicht verloren sein. Eine Welt, die vom Glanz Gottes widerstrahlt, ist nicht mehr ganz dunkel. Und Menschen, die sich vom göttlichen Kind haben berühren lassen, die treiben nicht mehr orientierungslos durch die Zeit. Wenn Gott einzieht, dann wird aus jeder Fremde eine Heimat. Amen.